Herzlich willkommen zur 146. Ausgabe des German Gunners Podcast. Die Premiere für die laufende Premier League Saison heute Abend. Und darüber wollen wir natürlich sprechen. Den Verlauf der bisherigen Spiele von Arsenal, der Start in die Liga und natürlich der Blick auf das kommende Spiel an der Anfield Road gegen die Mannschaft von Jürgen Klopp. Dazu natürlich Transfers, Tratsch und Klatsch und natürlich abschließend noch das Trikot-Gewinnspiel, was auch diesen Sommer wieder zurückkehrt. Adidas war wieder so freundlich, uns was zur Verfügung zu stellen. Das geht natürlich wieder raus an euch. Natürlich mache ich das nicht alleine, sondern wie immer zusammen mit Felix an der anderen Leitung. Grüß dich.
Hi Christian, na? In der Saison angekommen, ich noch nicht.
Ja, auch doch ganz schön eigentlich. Also bisher hat mir das gut gefallen, was ich da gesehen habe. Und
es ist trotzdem irgendwie noch alles so ein bisschen seltsam, weil irgendwie das Transferfenster noch läuft und man hat irgendwie den Eindruck, es ist gar nicht die Mannschaft, die dann im weiteren Saisonverlauf spielen wird. Dann ist dusselige Pause schon wieder in einer Woche knapp. Also es ist, ich bin noch nicht so richtig drin, aber bin natürlich auch positiv gestimmt, beziehungsweise das, was ich mir erhofft hatte, 3 Siege in den ersten 3 Spielen, ist auch eingetreten und es könnte also sehr viel schlechter sein. Ja. Aber der Herbst ist eingezogen hier in Berlin auf alle Fälle seit heute.
Ja, es ist etwas kälter geworden und
es regnet in Strömen seit 4 oder 5 Stunden hier, also nicht nur so tröpfelt, sondern so richtig, also wenn man so rausguckt, sieht man den Regen quasi so richtig vom Himmel fallen. Gut, die Natur freut es und es gibt ja genug Möglichkeiten, sich auch drin zu beschäftigen.
Genau, zum Beispiel mit
einem Podcast machen.
Oder Podcast hören. Ja, du hast gerade schon angesprochen, die beiden ersten Saisonspiele jetzt mit dem Community Shield mal hinzugerechnet sind ja allesamt siegreich verlaufen. Einmal in Fulham und einmal gegen West Ham. 2 Spiele unterschiedlicher Kategorie so ein bisschen. Das eine dominierend und deutlich und das andere hart erkämpft. Was hast du so mitgenommen aus den beiden ersten Partien?
6 Punkte erstmal. Das ist, glaube ich, das Positive an sich. Ich glaube, und das zeigt ja auch so ein bisschen, zeigen ja die ersten Spiele auch so ein bisschen, dass es sich alles irgendwie etwas finden muss. Also bei allen Mannschaften. Und ich denke, da gehören wir auch zu, also gerade wir insbesondere, weil wir immer noch so ein bisschen auch, ich will jetzt nicht sagen, den Nachteil haben, aber dass wir halt, schon ein bisschen länger gespielt haben als der Rest, also die Vorbereitungszeit noch etwas kürzer war. Ich glaube, so eine Woche oder 10 Tage, die fehlen dir dann gerade auch so am Saisonstart ein bisschen. Aber dafür haben wir es eigentlich insgesamt ganz gut gemacht, wenn man nur die Punkteausbeute erstmal betrachtet, dass noch nicht alles hundertprozentig funktioniert, dass auch noch insbesondere spielerisch viel Luft nach oben ist, denke ich, ist auch klar. Aber das ist irgendwie auch naheliegend, weil letztendlich ja das Personal eigentlich im Mittelfeld spielt, was wir auch in der letzten Saison hatten. Also da fehlen uns ja quasi die Neuzugänge noch, die erhofften. Was ich überaus positiv finde, ist, dass wir halt wenn jetzt was das Fulham-Spiel angeht, wir das eigentlich dominiert haben, auswärts und eigentlich es geschafft haben, über fast 90 Minuten sozusagen unseren Spielstil durchzubringen. Das hat auswärts auch nicht so häufig funktioniert. Und beim West Ham-Spiel, ja, das war halt nicht gut, muss man ganz ehrlich sagen, aber solche Spiele hast du halt, aber. Und das hat ja Arteta auch nach dem Spiel gesagt, wir haben dann halt das Spiel gewonnen. Und so ein Spiel hättest du wahrscheinlich unter Emery noch verloren. Und solche Spiele haben wir auch in der ersten Phase von Artetas Trainerzeit dann eher wahrscheinlich unentschieden gespielt. Hier haben wir es dann gewonnen mit sehr viel Glück. Aber ich denke, das ist dann halt auch eine Qualität, auf die wir halt setzen müssen. Und mit den 6 Punkten in der Liga, dem Sieg im Community Shield und jetzt auch dem Weiterkommen im Ligapokal, denke ich, ist der Saisonstart erstmal geglückt und du kannst jetzt halt ein bisschen entspannter am Montagabend dann an der Anfield Road spielen. Und da haben wir uns also in eine Position gebracht, wo ich sagen würde, das sieht eigentlich ganz gut aus, aber war jetzt eigentlich auch, ja, also es ist das Maximum an Punkten, die müssen es auch sein, weil die nächsten Wochen ja echt schwierig werden mit Liverpool jetzt, dann Sheffield, Man City, Leicester, Man United, da sind ja einige Brocken, die dann auf uns zukommen. Und es scheint alles soweit in die richtige Richtung zu gehen. Wie nachhaltig und dauerhaft das dann ist, wird man sehen. Also wir werden jetzt auch mal wieder Spiele verlieren und wir werden auch mal wieder richtig schlecht spielen. Aber insgesamt so von der Außendarstellung und auch dem Gefüge der Mannschaft an sich sehr positiv bisher, aber ich glaube, und da werden wir auch nachher nochmal drüber sprechen, ich denke, es muss, was Kadermanagement angeht, in den letzten 9 Tagen oder 10 Tagen des Transferfensters dann doch noch einiges passieren. Also es werden, glaube ich, sehr intensive 10 Tage bis zum Ende des Transferschlusses noch, aber sagen wir mal so, ein guter Start ist ja erstmal wichtig, um sozusagen einigermaßen solide in der Tabelle zu stehen. Und dann ist es halt auch nicht ganz so stressig und mühselig, dann halt gleich am 3. Spieltag bei Liverpool zu spielen. Aber wenn du da halt hinkommst mit nur einem Punkt aus den 2 Spielen, dann ist es natürlich, stehst du schon deutlich mehr unter Druck.
Ja, stehst du in jedem Fall. Und Liverpool bisher ja auch so eher gemischt. Also was die Tore, die erzielten Tore angeht, natürlich sehr stark, aber auch gegen Leeds im ersten Spiel 3 kassiert. Also an der Anfield Road ohne Zuschauer ist, glaube ich, auch so ein Thema, was auch von Vorteil sein kann. Werden wir sicher gleich auch nochmal in der Spielvorschau beleuchten. Aber nochmal zurückkommt auf die bisherigen Spiele, auch den League Cup eingeschlossen, fand ich auf die Gesamtsicht gesehen, haben wir es halt insbesondere mit der Formation, mit dem Spielstil, glaube ich, immer ganz gut gemacht, auf die Gesamtspielzeit umgelegt. Auch jetzt gegen Leicester im League Cup am letzten Mittwoch mit der nicht kompletten A-Mannschaft, trotzdem mit einer guten Startelf haben wir eigentlich ja das Spiel kontrolliert, über Ballbesitz kontrolliert und dadurch auch effektiven Ballbesitz geschaffen, und das hat mir gefallen. Und gegen West Ham, hast du recht, war es am Ende knapp, aber zumindest auch noch ruhig ausgespielt am Ende. Und das ist halt eine Qualität, die muss sich entwickeln. Und die entwickelst du natürlich durch solche Spiele, durch solche Siege im FA Cup oder Community Shield, die halt dir so ein bisschen Sicherheit auch geben, was so die weitere Saisonplanung oder Verlauf angeht. Und du hast schon angesprochen, die kommenden Wochen, die sind natürlich bretthart im Endeffekt von der Ansetzung. Da ist eine Menge, was du an Punkten liegen lassen kannst vom Tableau her, vom direkten Vergleich auf dem Papier. Kannst natürlich auch eine Menge gewinnen. Und wenn man sich die Spiele so anguckt, wenn man sich anguckt, wie die Mannschaft agiert, ist es halt ja so ein Gefühl, dass du sagst, okay, das müssen wir jetzt nicht alles komplett abgeben, sondern da können wir mit einem ganz guten Punktekonto rausgehen. Und wenn man sich United anguckt, gerade zum Beispiel gegen Brighton, müssen wir da sicherlich nicht bange sein, sondern können mit den Qualitäten, die wir haben, wenn wir darauf vertrauen, glaube ich, auch da eine ganz gute Punkteausbeute holen.
Ja, und das spricht sich ja auch bei den anderen Mannschaften rum, ne? Also so, wo man jetzt sagen könnte, der Respekt, was wir in den Emery-Monaten immer häufiger gesprochen haben, dass irgendwie die, insbesondere auch die kleineren Mannschaften, den Respekt vor Arsenal nicht mehr haben. Gut, hinzu kommt natürlich noch, dass jetzt gar keine Zuschauer momentan da sind. Aber selbst wenn welche da wären, ich glaube, der Respekt vor Arsenal ist dann doch wieder deutlich gestiegen. Und man sieht halt auch sozusagen die Handschrift von Arteta, und es wird, glaube ich, auch wahrgenommen, dass Arsenal einen klaren Plan hat, eine klare Idee hat und flexibel halt auch auf die verschiedenen Stärken und Schwächen der Mannschaften reagieren kann. Und das, was Arteta immer gesagt hat, man möchte nicht mehr ausrechenbar sein, man möchte einen gewissen Spielstil zwar pflegen, aber man möchte eine höhere Variation haben bei Formation, bei Spielgestaltung. Denke ich, ist sehr, sehr wichtig, weil man dann sozusagen Arsenal halt nicht immer ausbadobern kann, was sozusagen passiert im klassischen, ja, wir spielen jetzt mal das 4-2-3-1 mit denen und denen. Das ist halt nicht mehr da, und ich glaube, das macht es halt auch für die Gegner deutlich schwieriger. Und jetzt bezogen auf Montagabend bei Liverpool, klar, ich meine, das letzte Ligaspiel und auch der Community Shield sind sicherlich nicht irgendwie repräsentativ für die Duelle, aber ich glaube, auch Liverpool wird in gewisser Weise da jetzt nicht reingehen und sagen, ja, die nehmen wir mal so im Vorbeigehen mit. Ich denke, gerade der Community Sheet, wo ja doch eigentlich schon so die beiden A-Elfs gegeneinander gespielt haben, hat schon gezeigt, dass man oder dass Arsenal unter Arteta einen klaren Plan hat, auch wie man gegen Liverpool spielen kann. Und das hat sich, glaube ich, insgesamt in der Liga dann doch auch rumgesprochen. Und das macht es ein bisschen einfacher, glaube ich, insgesamt in der Herangehensweise. Und darüber hinaus gibt das natürlich den Spielern auch so eine, ja, sie sagen halt immer, wir wissen genau, was zu tun ist in der und der Situation. Das klingt immer irgendwie so ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube auch schon, dass Arteta einen klaren oder klare Szenarien für jedes Spiel den Spielern vermittelt, im Sinne von, es kann das und das passieren, was den Gesamtspielverlauf angeht, aber es kann auch die und die Situation innerhalb des Spiels geben und das müssen wir dann quasi sozusagen machen und umsetzen. Und bisher hat das eigentlich ganz gut funktioniert und die Spieler sagen ja selbst immer, wir fühlen uns sicherer, weil wir genau wissen, was wir sozusagen quasi tun müssen in bestimmten Spielabschnitten und der Situation auch. Und das hat man, glaube ich, am Mittwoch beim Spiel in Leicester sehr, sehr gut gesehen, wo wir in der ersten Halbzeit ja eigentlich schon ganz gut das Spiel kontrolliert hatten, aber insbesondere nach der Halbzeit eigentlich so die beste Phase hatten, so 30 Minuten lang, wo wir Leicester eigentlich wirklich richtig gut im Griff hatten. Da kann ich mir schon vorstellen, dass Arteta da in der Halbzeit auch nochmal nachjustiert hat und gesagt, schaut Leute, in der ersten Halbzeit das und das und das, wir müssen das noch intensiver pressen, noch früher angreifen, noch etwas höher stehen und dann wird Leicester sozusagen noch mehr Fehler machen und wir bekommen dann halt mehr Chancen. Und das klappt alles ganz gut, aber ich meine, der richtige Gradmesser kommt dann erstmal am Montagabend. Aber auch selbst da hätte ich jetzt in den letzten Jahren gesagt, oh, das könnte irgendwie alles bitter enden. Aber klar, wahrscheinlich 98% aller Mannschaften verlieren momentan an der Anfield Road. Aber ich bin eigentlich so optimistisch wie lange nicht mehr. Nicht, dass wir da jetzt irgendwie hoch gewinnen, aber ich erwarte mir oder hoffe sozusagen auch als Weiterentwicklung für die Mannschaft, dass wir irgendwie einen klaren Plan haben und da mithalten können. Und dann kann halt so ein Spiel in, ja, auch tagesformabhängig in jede Richtung gehen. Aber ich glaube, dass das Ziel muss sein, dass wir ja irgendwie dokumentieren, dass wir halt auch mit der besten Mannschaft oder mit Abstand besten Mannschaft der Liga ja mithalten können quasi. Das wäre, glaube ich, sozusagen erstmal das Ziel für Montag quasi. Und damit setzt du natürlich dann so einen Prozess weiter vor. Zum einen, du gibst dem Team ein bisschen mehr Selbstsicherheit und zum anderen zeigst du in der Liga natürlich auch, ja, du bist konkurrenzfähig, auch mit den Besten. Und das spricht sich ja rum.
Ja, das ist halt auch wieder so ein Weiterentwicklungsschritt nach dem Community Shield, wo wir ja schon mal eine gute Leistung gegen Liverpool abgeliefert haben. Und dann haben wir den League Cup ja auch direkt danach, also Doppel Liverpool-Packung nächste Woche, Montag, Donnerstag. Und natürlich liegt die Priorität auf dem Premier League-Spiel, aber insgesamt, glaube ich, einfach als Möglichkeit innerhalb von einer Woche ja, zweimal sich zu messen mit einem Team, was auf dem aktuellen Zenit ist, was halt ja, im Spielsystem schon lange spielt und weiß halt genau, welche Situationen zu welchen Laufwegen führen, zu welchen Passwegen. Also das, wo wir im Endeffekt hinwollen, was sich da dort über eine längere Zeit entwickelt hat, das sind halt so Themen, wo wir halt schauen müssen, dass wir da halt auch vor dem Hintergrund positiv was mitnehmen und halt unser Spiel halt darin auch ein bisschen ja, selbst verbessern können weiterhin. Unabhängig davon, dass ich auch glaube, was du gerade gesagt hast, dass wir eigentlich mit dem, was wir momentan spielen, auch eine Chance haben, dort was mitzunehmen. Und so sollte man auch da definitiv rangehen. Und ich denke mal, so gehen wir da auch eindeutig ran.
Ja, also sagen wir mal, wie gesagt, Liverpool ist natürlich in der Entwicklung einfach nochmal 2 oder 3 Jahre weiter als wir. Aber ich glaube sozusagen, es ist wichtig halt für die Spieler dann zu sehen, okay, dass man da mithalten kann. Und ich glaube auch, dass da keiner jetzt irgendwie mit Respekt schon, aber nicht mit Angst rangeht, weil man ja eben gesehen hat, dass man Liverpool zwar nicht über 90 Minuten, aber im Community-Sheet auch irgendwie, ja, über 45, 60 Minuten auch ganz gut im Griff hat. Und das gibt natürlich so eine gewisse Lockerheit und auch Selbstsicherheit, die man, glaube ich, haben muss, um so ein Spiel überhaupt anzugehen. Wenn du da hinkommst und weißt von vornherein, okay, gut, wir werden irgendwie überrollt, dann klappt das halt nicht. Aber in diese Position haben wir uns natürlich selbst gebracht. Zum einen eben über die Erfolge in den Pokalwettbewerben, aber eben auch durch den guten Saisonstart an sich erstmal. Und auf der Basis musst du da jetzt halt quasi weiterarbeiten. Und wie gesagt, es wird halt auch Rückschläge oder definitiv Rückschläge auch geben. Dann wird es halt interessant zu sehen sein, wie wir damit umgehen. Aber ich meine, solange wir quasi ungeschlagen sind, gilt es, die Serie dann erstmal natürlich fortzusetzen. Ja, wie gesagt, es ist erstmal soweit alles ganz positiv, aber ich denke, wir haben auch an ganz vielen Stellen natürlich auch noch, Baustellen ist übertrieben, aber zumindest Defizite, die natürlich in erster Linie vor allen Dingen so ein bisschen mit Kaderplanung, Kadermanagement zu tun haben. Darf halt auch nicht sehen, dass jetzt sozusagen sich kein wichtiger Spieler irgendwie verletzen darf, weil wir dann doch in zentralen Positionen musst du die ein oder andere Verletzung haben. Und das hat aber das Spiel gegen West Ham ja schon gezeigt, dass wir auch Bedarf haben im Mittelfeld, was Kreativität und Chanceninitiierung angeht. Da hängen wir halt noch hinterher und da ist halt auch der Abstand dann zu anderen Mannschaften vorne eben halt noch gegeben. Also aus den Möglichkeiten, die wir momentan haben, holt, glaube ich, Arteta das Optimum momentan raus. Aber ich glaube, dass da auch noch viel Luft nach oben ist, aber dann, Stichwort Transfers, müssen halt irgendwie ein paar Spieler oder müssen vielleicht ein bis zwei Spieler noch kommen und der ein oder andere Spieler muss den Verein auch noch verlassen.
Ja, das werden wir uns sicherlich gleich nochmal im Detail angucken. Was erwartest du für eine Formation? Wie sind so die aktuellen News, was Verletzungen angeht, insbesondere Kieran Tierney?
Ja, gute Frage. Also auch mit Blick auf den Donnerstag dann. Er spielt ja offensichtlich im Training und ist also sozusagen theoretisch matchfit. Ist dann halt am Mittwoch geschont worden noch. Riskiert man ihn am Montag? Ich weiß nicht. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir in der Dreierkette spielen mit Gabriel, mit David Lewis und mit Holding und Maitland Niles auf links stellen. Einfach aus dem Grund, weil es gegen Liverpool im Community Shield schon gut funktioniert hat und eben auch in den Pokalwettbewerben. Ich weiß nicht, vielleicht gehen wir das Spiel auch so ein bisschen wie so ein Pokalspiel halt an. Alternativ wäre natürlich, dass du sozusagen Tierney quasi in diese Dreierkette mit reinnimmst als quasi den linken Ast und guckst, entscheidest du dich zwischen Gabriel, David Lewis und Holding dann, also sozusagen zwei aus den dreien. Hängt ein bisschen davon ab, einfach wie der Fitnesszustand von Tierney ist. Offensichtlich ist das ja keine schwerwiegendere Verletzung, aber halt so ein bisschen eine Sache, wo man halt vorsichtig sein muss. Beides geht. Ich glaube auf alle Fälle, dass wir bei der Dreierkette definitiv bleiben werden, weil ich glaube, dass Liverpool insgesamt auch ein paar mehr Probleme bereitet, wenn du quasi sozusagen mit Fünferkette quasi spielst, wenn Liverpool angreift. Ich glaube, das ist insgesamt die Variante, die uns besser passt und Liverpool potenziell mehr schadet. Aber also Tierney könnte spielen nach meinem Wissensstand, den ich habe. Ich habe jetzt nichts Gegenteiligeres vernommen, fände aber die Variante mit Maitland Niles auf dieser so Halb-Links-Position eigentlich auch ganz gut.
Ja, ich bin ja persönlich ein großer Tierney-Fan, du ja auch. Also ich fände es halt schön, wenn wir ihn sehen würden, weil ich glaube, dass er auch in diese Matches gegen solche Gegner halt auch einfach irgendwie reinpasst, wie gemacht halt, mit seinem schottischen Temperament. Weiter vorne.
Ja, ich denke, was wir nicht sehen werden, das dürfte klar sein, ist Kolasinac.
Ja, wenn es nicht zwingend sein muss,
dann am Donnerstag, ja. Genau.
Falls sich da nicht noch irgendwas entwickelt. Weiter nach vorne geblickt. Wie siehst du die Überbrückung momentan im kreativen Bereich? Wir haben ja jetzt schon mal einmal gesehen, dass wir so ein bisschen mit Willian, der auch so in die Mitte lugte, als Variante mal überlegt haben. Du kannst es halt mit Ceballos ein bisschen versuchen, je nachdem, wie du in der defensiven Kombi aufstellst. Pepe hat ja nicht vollends überzeugt gegen Leicester, aber hat sicherlich auch eine gute Figur abgegeben im zweiten Drittel des Spiels auf der Außenbahn. Was meinst du, wie werden wir uns da positionieren? Eher mit Willian in der Mitte?
Ja, gehe ich von aus. Also aber auch nur auf Basis der Aufstellung von dem Mittwoch. Also ich denke, da Xhaka ja nicht gespielt hat, denke ich, ist der sowieso gesetzt.
Ja.
Ich denke, Ceballos daneben, einfach auch um so ein bisschen diesen etwas kreativeren Touch zu haben. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass El Neni spielt. Torreira sowieso nicht, glaube ich, aufgrund seiner Wechselabsichten. Also wäre dann sozusagen der defensivere Partner in der Mittelfeld eben mit Maitland-Niles aus meiner Sicht oder Tierney, Xhaka, Ceballos, Bellerin und vorne, ja. Über PP können wir gleich nochmal sprechen. Da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Meinungen ein wenig, gerade auch wenn ich immer regelmäßig in unserer Hangouts-Gruppe die Diskussion verfolge. Ich denke, er wird nicht spielen, sondern Willian dann aber eher über die Mitte rechte Seite und vorne, denke ich, bleibt das Lacazette und Aubameyang eher wieder über den linken Flügel.
Ja.
Ja, ich kann, also das würde ich so sehen und dann im Hinblick auch auf das Spiel am Donnerstag, dann im Ligapokal hat man, glaube ich, genug Möglichkeiten auch noch insgesamt zu rotieren. Darf man nicht vergessen, dass wir darauf den Sonntagnachmittag schon gegen Sheffield spielen. Deswegen denke ich, wird die Aufstellung, glaube ich, Ligapokal-Liga so ein bisschen sein wie jetzt in den letzten beiden Partien. Wie gesagt, wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen auch, oder du hattest es erwähnt, dass Liverpool sich 3 gegen Leeds gefangen hat zum Saisonauftakt. Ich denke, dass man über die Offensive von Liverpool ist eigentlich alles gesagt. Ich meine, mit Salah, mit Firmino und mit Mané gibt es wahrscheinlich momentan keine bessere Kombination. Wobei ich denke, so weit müssen wir uns davor auch mit Aubameyang und Lacazette nicht verstecken.
Absolut nicht.
Was, glaube ich, so ein bisschen den Ausschlag geben kann, ist halt das Mittelfeld bei Liverpool. Ich denke, da haben wir einfach noch ein Defizit im Vergleich zu den Top-Mannschaften. Muss man mal gucken, wie Liverpool aufstellt. Ich weiß gar nicht, ob Thiago schon ein Kandidat für die Startelf wäre. Aber selbst halt auch mit Fabinho und mit Wijnaldum sind halt einfach wirklich gute Spieler, die halt auch einfach unfassbar gut in dieses Klopp-System reinpassen. Und Thiago dazu sicherlich, ja, wenn er an die Leistung anknüpft, die er bei Bayern hat, eine ziemlich gute Waffe. Da müssen wir also wirklich ackern, klar, sie im Mittelfeld. Ich denke, da wird dann auch ein Großteil des Spielverlaufs so ein bisschen entschieden. Und was wir dann auf alle Fälle sehen, ist, dass Liverpool in der Defensive anfällig ist. Also da müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Van Dijk noch nicht so in der Saison angekommen, wenn ich jetzt mal so die bisherigen Leistungen sehe. Klar, mit Robertson und Alexander-Arnold haben die natürlich auch gute Flügelspieler. Da wird es halt für Maitland-Niles und auch für Bellerin und Willian und Aubameyang schwierig. Aber ich denke, eine gute Chance auch. Und ja, Innenverteidigung weiß ich gar nicht. Ich hatte irgendwo gelesen, dass Gomez wohl leicht angeschlagen ist. Also fraglich der Einsatz, aber da hat, glaube ich, der Community Sheet schon ganz gut gezeigt, dass wir da eine Chance haben, quasi mit Aubameyang von links auch reinziehen. Deswegen sollte schon die Devise sein, Liverpool defensiv auch ein bisschen unter Druck zu setzen. Aber die große Gefahr, aber da sage ich halt jetzt auch nichts Neues, ist halt natürlich Umschaltspiel von Liverpool. Ne? Also wenn es blöd läuft, wirst du da halt dann in deinem eigenen Angriff bei Ballverlust quasi überrollt. Ja, aber das ist nichts Neues und ich denke auch, das sind Dinge halt quasi, die Arteta ganz gut vermitteln kann. Also das musste halt gegen Liverpool verhindern, ist einfacher gesagt als getan, weil es quasi ja irgendwie perfektioniert ist. Aber ich glaube, und so muss halt die Herangehensweise auch sein, dass wir gute Chancen haben, weil Liverpool, ja, zwar auch gut in die Saison gestartet ist, aber ich glaube auch, dass da noch nicht alles so hundertprozentig passt, insbesondere defensiv. Von daher, ja, haben wir da mit unserer Qualität halt auch vorne mit den dreien schon auch die Gelegenheit, glaube ich, Akzente zu setzen. Und nur wenn du das machst, hast du ja überhaupt eine Chance, irgendwie gegen Liverpool einen Punkt oder gegebenenfalls drei zu holen, weil Chancen von Liverpool wirst du nicht unterbinden können zu 100%.
Nee, wirst du nicht. Und ich gebe dir recht, dass das Entscheidende wird sein, unabhängig davon, dass man stabil steht, dass man natürlich diese Umschaltmomente so weit wie möglich minimiert und sich dadurch halt nicht dieser überfallartigen Situation halt unnötig oft aussetzt. Da sprichst du im Endeffekt
auch. 60 ja. Spiele sind es, die Liverpool quasi seit ungeschlagen ist in Anfield.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wo ich es. Ich glaube, kann sein, dass ich es im Arsblog die Tage irgendwo gelesen oder gehört habe. Sadio Mané hat noch kein Heimspiel verloren. Er ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre da. Es ist absurd. Ich meine, für den Faktor Zuschauer, das ist halt irgendwie schwierig zu bemessen und zu beziffern, was das dann quasi für einen Ausschlag gibt. Ich glaube schon, dass es ein Nachteil ist oder beziehungsweise nicht der große Vorteil für Liverpool, dass sie ohne Zuschauer spielen.
Das ist absolut ein Nachteil.
Die Serie ist schon einfach brutal gut.
Ja, die Serie ist brutal gut, aber ich glaube auch, dass insbesondere Anfield, dass viele Spiele, die vielleicht knapp waren oder ähnliches oder hätten schwingen können in andere Ergebnis, definitiv auch durch das Pushen der Zuschauer beeinflusst werden können oder wurden. Deshalb denke ich, es kann kein Nachteil sein, ohne Fans an der Anfield Road zu spielen.
Ja, also das Einzige, was ich glaube ich weiß, ist definitiv, dass Henderson bei Liverpool ausfällt. Aber wie gesagt, der ist halt einfach auch, ja.
Ja, er war ja ausgewechselt worden und Thiago war reingekommen, ja.
Genau, sehr, sehr viel Qualität auch einfach noch auf der Bank. Also deswegen, wir werden sehen. Ich denke, ja, gut. Also wie gesagt, das für mich ist das Ergebnis erstmal gar nicht so wichtig, sondern glaube ich so die Art und Weise, wie wir über die 90 Minuten da mithalten, finde ich fast interessanter. Und wenn wir das gut machen und dann da auch meinetwegen mit einer Niederlage rausgehen sollten, fände ich das zum Beispiel gar nicht so schlimm. Klar, wenn du Meister werden willst, musst du bei Liverpool auch mal gewinnen, aber ich glaube, das ist einfach noch eine Schublade zu weit oben. Alles, was du da quasi holst, ist so ein Bonus im Kampf um Platz 4. Wichtig, glaube ich, dann für die Punktausbeute sind dann die Heimspiele primär gegen Sheffield und gegen Leicester und Auswärtsspiele bei Liverpool und Man City. Da sollte man gut mithalten können, um Selbstvertrauen sich zu holen. Und das ist, glaube ich, dann alles so für die interne Punkte-Rechnung, die man so anstellt, auch ein bisschen, ja, Bonus quasi. Mal gucken. Also ich meine, wir sind in Liverpool häufig schon untergegangen, aber selbst unter Emery, das Spiel war gar nicht so schlecht damals. Ich kann mich daran erinnern, es war eines der besseren Auswärtsspiele von Emery bei Liverpool in der Liga. Aber ja, es ist noch nicht unsere Kragenweite und ich glaube, das muss man auf alle Fälle ein bisschen mit berücksichtigen.
Das sollte man tun. Du hattest gerade schon angesprochen, Vergleich Mittelfeld der beiden Mannschaften, wo wir noch ein bisschen im Rückstand sind. Das führt uns im Endeffekt auch eigentlich ja straight in den Transfermarkt, wo wir ja genau da auf der Position zwei Spieler im, naja, nennen wir es mal Fokus haben oder Blickfeld, zumindest wenn man der Journalie glaubt, mehr oder weniger auch intensiv. Das wären natürlich einmal ein gewisser Partey, wie auch immer, von Atletico Madrid. Und wie wird der gute Herr von Lyon ausgesprochen? Aura.
Ja, Hussein.
Oh ja, wie auch immer. Jedenfalls, ihr wisst, von wem wir reden, denke ich. Wenn ihr den Podcast hört, seid ihr da auch informiert. Zwei Spieler, die ja, die uns gut tun könnten im Mittelfeld, muss man einfach mal so sagen. Die vor allen Dingen das, was wir momentan ja vermissen, was wir insbesondere auch im Spiel gegen West Ham deutlich sehen könnten, dieser etwas kreativere Moment, dieser der Spieler, der Mesut hätte mal sein können. Aber ihr wisst, was wir meinen. Also ein Spieler, der einfach mal die Schnittstellen besser findet, der das Spiel einfach mal an der Stelle halt schnell macht, die schnelle Überbrückung schafft. Das wäre Namen, die das möglich machen könnten. Du hattest da gestern Abend nochmal die aktuellen Gerüchte gelesen. Was gibt's denn da jetzt als aktuell neuesten Stand, in Anführungsstrichen?
Nichts. Ja, es ist, es ist, glaube ich, sehr, sehr, also was man, glaube ich, vorweg nochmal schieben muss, und da knüpfen wir, glaube ich, so ein bisschen in unsere Analyse von vor einigen Wochen an, der Transfermarkt, das sieht man, glaube ich, schon vor dem Hintergrund der finanziellen Folgen von Corona etc., ist schon sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, eingefroren, lahm. Und das ist natürlich ein größeres Problem quasi, wenn du eigentlich Spieler dringend benötigst und das quasi auch der Verein weiß, der den Spieler abgibt. Und du dann eigentlich irgendwas um die 50 Millionen pro Spieler so auf den Tisch legen musst. Und selbst quasi eigentlich Spieler abgeben müsstest, um diese finanziellen Mittel zusätzlich noch zu generieren. Ich glaube, da wird sehr, sehr viel gepokert noch momentan. Und ich glaube, das könnte auch bis High Noon dann am 5. Oktober gehen. Und das ist ja auch quasi, ja, unterlegt quasi. Das weiß man, dass Arsenal an diesen beiden Spielern interessiert ist. Ein bisschen unterschiedliches Profil. Also Hussein Aouar ja eher so als dann doch der kreative, offensivere Part. Thomas Partey eher als, so ein bisschen viral-like quasi, eher so dieser, sozusagen so ein bisschen der defensivere mit dem Drang nach vorne.
Box-to-Box so ein bisschen eher.
Ja, so ein bisschen, ja, Aaron Ramsey Box-to-Box mäßig vielleicht. Ja, sagen wir mal so, zwei Spieler, glaube ich, die auf dem Radar sind, aber die halt viel, viel kosten. A, wir haben das Geld nicht. B, wir haben noch kaum Geld generiert durch Verkäufe, mal mit Ausnahme von Emi Martinez. Ja, also der letzte Stand war wohl, dass wir wohl mit Hussein Aouar einig sind, also Arsenal mit dem Spieler, aber eben halt noch nicht mit Lyon als abgebenden Verein. Und ich glaube auch, dass sich das noch ein paar Tage hinziehen wird. Und was Partey und Atletico angeht, da wurde ja immer die Tage darüber diskutiert, ob irgendwie Torreira, der wohl weg möchte, und Diego Simeone irgendwie hätte Interesse an ihm, ob der irgendwie Teil dieses Tausches werden könnte. Das ist alles sehr undurchsichtig quasi. Also ich denke, wenn wir noch einen Spieler verpflichten, dann wird es einer von den beiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide kommen. Also sehe ich beim besten Willen nicht. Ich denke, dass man den Fokus auch, wenn ich mir die Kaderstruktur angucke, bei uns eher auf Aouar legen muss, weil zur Not könnte halt an Torreira halt auch noch bleiben, oder wir hätten eben mit Xhaka, Ceballos und auch mit Elneny zur Not auch noch wirklich Leute, die dieses defensivere Denken erhaben, und dann muss der Box-to-Box-Spiel halt eben von Ceballos gemacht werden oder meinetwegen auch von Willock. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da beide holen. Mal gucken. Ich denke, das ist keine Binsenweisheit, dass wir einen offensiveren, kreativen fürs Mittelfeld benötigen. Und ich denke, da werden auch die Bemühungen drauf liegen. Viel wichtiger finde ich noch, dass wir Spielermaterial abgeben, also oder Spieler abgeben, im Sinne von Kolasinac, im Sinne von Sokratis, vielleicht auch Chambers. Eventuell Torreira, muss man mal gucken, und Guendouzi, da hört man ja mittlerweile leider gar nichts mehr. Gut, bei Özil, denke ich, ist Hopfen und Malz verloren. Und ganz, was ich heute irgendwo gelesen habe, ist, dass Mustafi ja wohl auch jemand wäre, der noch gehen könnte. Sein Berater hätte wohl irgendwie mit italienischen Vereinen verhandelt. Das würde also alles dann auch das Geld generieren quasi, wenn du diese Spieler abgibst, oder würde noch ein bisschen Geld in die Kasse kommen, dass du dir halt dann auch diese 50 Millionen leisten kannst als eventuelle Ablöse, die von Lyon beziehungsweise Atletico gefordert werden. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt ganz viel und schnell in den nächsten Tagen passiert. Ich glaube, dass da wird auch sehr viel gepokert noch. Das Problem ist natürlich auch so ein bisschen immer, dadurch, dass der Transfermarkt irgendwie so festgefahren ist, wenn solche Spiele abgegeben werden, brauchst du halt auch Ersatz. Also deswegen, es fehlt noch so ein bisschen der Domino-Effekt momentan in den europäischen Ligen. Und ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir einen Spieler bekommen fürs Mittelfeld. Ist auch dringend notwendig. Ich glaube, das wäre schon ein Erfolg, wenn wir einen bekommen. Dann könnte man immer noch mal gucken, ob man vielleicht im Januar noch mal nachlegt. Aber viel wichtiger fände ich auch, dass wir noch ein paar Spieler abgeben. Und da tut sich mittlerweile eigentlich genauso wenig wie auf der Incoming-Seite. Das werden interessante 10 Tage. Aber ich denke, und das ist auch sozusagen verbrieft von Arteta, ich glaube, da wird alles versucht, im Mittelfeld noch was zu machen, weil es kann darüber entscheiden, ob du Vierter wirst oder eben Sechster oder Siebter.
Absolut. Und wenn man sieht, wie wenig momentan oder bisher offiziell abgegeben worden ist, kann ich mir auch gut vorstellen, dass vieles in den letzten Tagen halt da auch eng miteinander verwoben ist, eben gerade diese finanziellen Mittel freizumachen. Und man dort an vielen Baustellen momentan vielleicht vor dem entscheidenden Schritt ist, der halt das letzte Puzzlestück für den nächsten Schritt bildet. Sodass das halt dieses Gefühl des Stagnierens auslöst halt und ist wahrscheinlich im Endeffekt an solchen Sachen dann halt sich entscheiden wird. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir zumindest noch einen Neuzugang sehen und dass wir auch Abgänge sehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen Sokrates weiter im Kader behalten und auch die ganzen Verhandlungen und Interessen an Torreira sind auch sehr, sehr intensiv gewesen und er hat auch keinerlei große Rolle mehr in den Spielen, in den Kadern gespielt, sodass ich halt auch irgendwie ihn nicht länger bei Arsenal sehe. Aber gut, wenn es nachher dann nicht zu einer Einigung kommt, dann bleibt es halt beim Status quo, auch was Torreira angehen würde, was meiner Meinung nach persönlich nicht so schlimm wäre. Aber man muss halt sehen, dass man sich halt da so ein bisschen verstärkt, was noch den Mittelfeldpart angeht.
Ja, also bei Torreira ist so ein ähnlicher schwieriger Fall wie Pepe so ein bisschen. Er hat halt wenig gespielt in letzter Zeit. Wenn er gespielt hat, fand ich ihn eigentlich immer gut. Ich glaube, das Problem bei ihm ist einfach, dass er diesen Spielrhythmus nicht hat. Ich finde, er war unter Emery am besten, wenn er mal über mehrere Spiele am Stück gespielt hat. Diese Gelegenheit bekommt er momentan gerade nicht, weil ich denke, dass in den wichtigen Spielen Xhaka einfach gesetzt ist und dann eventuell Ceballos eigentlich jemand dazukommt, der zwar nicht ganz ähnliche Qualitäten hat wie Torreira, aber auch diesen Part durchaus spielen kann. Und dann kann ich es auch verstehen, dass er weg möchte quasi. Was, glaube ich, aber eben halt auch nicht passieren darf, ist, dass wir sozusagen gänzlich ohne diesen defensiv denkenden Spieler da auf der Doppel-6 agieren. Also wenn wir Torreira und Guendouzi abgeben, wird das halt schwierig. Also wenn dann Xhaka sich mal verletzt oder Ceballos, dann haben wir da schon relativ wenig Alternativen. Und ich weiß, oder es ist sehr schwierig zu sehen, glaube ich, was jetzt der genaue Haken bei Torreira eigentlich ist. Ich denke, es ist auch für, oder kann halt auch schwierig sein, so also ein bisschen diesen kulturellen Unterschied Italien, England. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er mit Arteta irgendwie nicht klarkommt. Sondern es sind dann vielleicht eher so andere Gegebenheiten, dass man sich insgesamt nicht so wohl fühlt. Aber das ist auch Spekulation. Ich denke, ich wäre jetzt nicht völlig enttäuscht, wenn wir ihn noch eine Saison behalten würden vielleicht oder er in der Hinrunde noch spielt, weil er dann doch eigentlich ein gutes Backup halt ist. Aber da muss man halt auch sehen, wie wir da agieren quasi. Also wenn ein Spieler weg möchte, sollte man ihn ja quasi eigentlich auch gehen lassen. Die Frage ist halt, ob wir das irgendwie strategisch nutzen können im Sinne eines anderen Incomings dann quasi. Ähnliches wurde mit Guendouzi ja auch versucht. Es, wie gesagt, klappt alles irgendwie nicht. Und ich meine, das Özi und Guendouzi noch in keinem, nur in keinem Spiel quasi im Kader gestanden haben in dieser Saison, spricht eigentlich Bände. Ich denke, da wird es auch keinen Weg für die zurückgeben. Ja, es ist schwierig. Also es ist, ich glaube, man weiß, was man möchte. Man weiß auch, wen man abgeben möchte als Spieler, aber das gehören halt immer zwei dazu.
Ja, die Umsetzung ist eben das halt, was ja momentan hakt, ne? Und das ist halt teilweise auch schwer. Und wenn du halt auch, wie gesagt, diese zwei Spieler mit Guendouzi und Özil hast, die halt im Kader sind, aber eigentlich im Endeffekt gar keine Rolle spielen, dann und sie gleichzeitig nicht quasi in irgendeiner Form zu Transferbudget machen kannst, ist das natürlich auch noch ein großer Hinderungsgrund und ein Schuh, den du da mit dir rumschleppen musst.
Ja, da könnte man halt immer noch so argumentieren oder zumindest auch so agieren, dass man sagt, okay, gut, ich weiß, Özils Gehalt wird quasi im nächsten Sommer frei und dann kann man ja auch sagen, okay, gut, hier aus den und den Gründen kriegst du erstmal etwas weniger Geld, aber dann sind Mittel frei und dann steigt sozusagen das Gehalt dann auch für neue Spieler irgendwie an. Ich denke, das wird man irgendwie schon überbrücken können noch. Das Problem an sich ist ja auch, dass wir einfach dann zu viele Spieler im Kader haben und auch diese Homegrown Player Rule reißen wohl. Also generell was Kadermanagement, also da hängen halt auch noch ein paar weitere Dinge dran, was Kadermanagement insgesamt angeht, die man im Blick haben muss. Ja, Ausgang offen. Also ich kann mir alles vorstellen. Ich kann mir so, am unwahrscheinlichsten halte ich, dass wir Partey und Aouar verpflichten, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es einer wird, aber ich halte es auch für gut aus möglich, dass wir keinen kriegen.
Schauen wir mal. Wo der Ausgang natürlich nicht offen ist, so haben wir da natürlich eine sensationell geschmeidige Überleitung geschaffen, ist bei dem Trikot-Gewinnspiel. Felix hatte diesmal die Ehre, sich die Frage auszudenken. Ich erkläre aber kurz nochmal eben den Ablauf für diejenigen, die es in den letzten Jahren nicht mitgemacht haben oder nicht mitbekommen haben. Wir haben von Adidas zwei Trikots zur Verfügung gestellt bekommen. Einmal das Heimtrikot und einmal das, ist das das Auswärtstrikot, das dunkelblaue?
Nee, ist das Ausweich, das, ne? Auswärts ist dieses Weiße mit den roten Sprinklern drauf.
Also ein rotes, ein blaues, für die, die es sich nochmal angucken wollen im Online-Store. Beides in der Größe L. Die zur Verlosung bzw. zum Gewinn stehen in unserem jährlichen, also normalerweise Sommergewinnspiel, aber das Ganze hat sich jetzt aufgrund der Corona-Geschichte auch dort ein wenig hier hingezogen bei Adidas. Aber wir haben sie hier. Und sie sind bereit für euch zum Gewinnen. Voraussetzung ist, dass ihr die Frage, die Felix gleich stellen wird, mit richtiger Antwort an uns per E-Mail schickt. Und zwar an die bekannte E-Mail-Adresse germangunners@googlemail.com. Dazu habt ihr Zeit bis nächste Woche Freitag und zwar dann zum Ablauf des Tages und alle Antworten, die dann bis dahin eingegangen sind, werden dann in der nächsten Podcast-Ausgabe von uns gesammelt und dann losen wir zwei von euch aus, die dann dieses Trikot gewinnen und von uns dann Freihaus per Post zugeschickt bekommen und sich dann hoffentlich einen Ast abfreuen.
Nicht beflockt, ne? Also sozusagen genau, Spielername und Nummer völlig, muss dann eigenständig.
Genau, völlig blank, so wie man es halt im Store bei Adidas oder Arsenal ohne irgendetwas erwerben könnte. Fehlt halt nur noch die entsprechende Frage für das Gewinnspiel in diesem Jahr, die Felix jetzt minutiös vorlesen wird und euch wünsche ich schon mal viel Glück bei der Beantwortung. Ich kenne die Frage persönlich noch nicht, deshalb bin ich jetzt auch ein wenig gespannt, was sich Felix da gestern Abend ausgedacht hat. Schieß los.
So viel war es gar nicht. Also folgende Frage: Wer ist momentan der Rekordtorschütze von Arsenal im FA Cup? Also nur im FA Cup-Wettbewerb. Wer ist momentan der Rekordtorschütze von Arsenal im FA Cup?
Okay. Bezogen auf den Kader oder insgesamt auf
Nein, bezogen auf insgesamt. Also muss jetzt kein Spieler sein, zwingend, der im derzeitigen Kader ist, sondern welcher Arsenal-Spieler hat momentan bezogen auf den FA Cup die meisten Tore für Arsenal erzielt.
In der Wettbewerbsgeschichte des FA Cups.
In der Wettbewerbsgeschichte, genau. Und da der Wettbewerb ja erst im Januar wieder losgeht, wird sich da auch natürlich momentan nichts dran verändern. Genau.
Bis zum Ende des Gewinnspiels am nächsten Freitag bleibt die Antwort die gleiche. Gut, wir werden diese Frage nochmal in den Beitrag zu diesem Podcast hineinstellen, sodass ihr dort auch nochmal nachlesen könnt, wenn ihr genau sicher gehen wollt, was ihr beantworten müsst. Und diese Antwort dann natürlich am besten richtig, wenn es geht, damit ihr teilnehmt am Gewinnspiel an germangunners@googlemail.com. Auch das wird gleich im Beitrag nochmal von uns niedergelegt werden, sodass ihr da alle Informationen habt, wie ihr da dran teilnehmen könnt. Ja, und dann wünschen wir euch allen viel Glück, dass ihr einer der beiden Gewinner der Trikots seid. Und gucken wir mal, wer die Glücklichen dieses Jahr sind.
Mit ein wenig Recherche ist auch diese Antwort richtigerweise herauszufinden.
Ich denke auch. Viele werden jetzt
Die Zeiten sind ja vorbei, wo man dafür dann noch in irgendeine Bibliothek gehen musste, um Bücher zu wälzen oder so, sondern das ist ja heutzutage relativ einfach.
Ja, viele werden jetzt schon am Handy daddeln parallel und gucken, ja.
Rekord. Wichtig auch da das Zwei-Quellen-Prinzip, ne? Also lieber nochmal absichern, nicht nur eine Quelle nehmen.
Genau, Google und Yahoo. Scherz beiseite, also wie gesagt, viele von euch haben schon Trikots gewonnen in den letzten Jahren, indem wir das schon machen. Ja, vielleicht seid ihr dieses Jahr dabei und könnt euch an einem der beiden Trikots erfreuen. Sie sehen wirklich sehr gut aus. Das ist das erste Mal, dass ich sie beide tatsächlich in der Hand habe und nicht nur in digitaler Form oder im Fernsehen sehe, kann man anziehen. Also sieht gut aus, macht Spaß, glaube ich, das Trikot für die Saison. Und ja, ich bin gespannt, wie euer Zuspruch da so ist. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, die Auslosung dann in der nächsten Ausgabe zu machen.
Genau, also dann sehr wahrscheinlich nach dem Heimspiel gegen Sheffield dann. Das am kommenden Sonntag, ne, am 4. ist das, glaube ich, 15 Uhr oder so. Also werden wir dann wahrscheinlich an dem Montag oder Dienstag darauf auf alle Fälle einen Podcast machen, wo dann auch die Verlosung stattfindet. Dann ist auch Länderspielpause, dann können wir ja einen ersten Strich ziehen unter den ersten Monat in Liga und Pokal quasi. Ja, denke ich, ist ein vernünftiger Plan.
Hört sich gut an.
Bis dahin sind noch 3 Spiele. Es geht thick and fast sozusagen.
Ja, thick and fast, perfekt. Also das ist das, was wir wollen, was die Premier League ja auch auszeichnet. Also von daher alles super. Ich habe auch mein Fantasy Premier League Team bisher jedes Mal geschafft, an jedem Spieltag aufzustellen. Mehr oder weniger schlecht, aber ich habe es geschafft. So viel zu dem Thema, was ja in der Hangouts-Gruppe auch.
Ja. Bei sowas mache ich ja nicht mit. Ich tippe ja auch nicht mehr. Das macht mich wahnsinnig dann, wenn du irgendwie weißt. Du guckst ein Spiel und weißt, okay, gut, die und die Mannschaft muss gewinnen, damit du Punkte im Tippspiel bekommst. Das ist, die Zeiten sind vorbei. Habe ich mal jahrelang gemacht, aber es ist dann doch, man ist dann auch emotional einfach in Partien involviert, wie Bielefeld gegen Köln, und das möchte man einfach nicht. Oder was weiß ich, Crystal Palace gegen Everton.
Wo es übrigens gerade 1-0 für Everton steht.
Ja, das stimmt. Ja, das hatte ich dir ja vorhin schon auch ganz kurz in einem Vorgespräch gesagt. Ich glaube auch, dass mit Brighton sehr, sehr zu rechnen ist. Jetzt nicht, was die vorderen Plätze angeht, aber ich glaube, dass viele Mannschaften so aus der Mittelfeldregion sich ganz gut verstärkt haben und auch ein gutes System haben. Und ich glaube, Everton gehört dazu. Crystal Palace vielleicht auch, muss man mal abwarten. Und das wird also insgesamt auch also wie gesagt, ich glaube, du kannst bei keinem Spiel wirklich sicher sein, dass du das so im Vorbeigehen machst. Kannst du in der Regel ja sowieso nicht in der Premier League. Aber ich glaube auch, dass es diese Saison nochmal unter diesen ganzen anderen Bedingungen als üblich nochmal erschwert alles hinzukommt. Gibt uns aber eben halt auch die Gelegenheit, vielleicht von den Patzern der ein oder anderen Top-Mannschaft eben zu profitieren. Es kann also in beide Richtungen gehen.
Genau. Also wie ihr seht, Premier League ist und bleibt weiter spannend. Und ja, ich glaube, das kann dann der gute Abschluss sein für diese Ausgabe des German Gunners Podcast am heutigen Samstag. Ja, wie gesagt, die wichtigen Infos zum Gewinnspiel nochmal im Beitrag. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr uns natürlich auch jederzeit kontaktieren unter den üblichen Kontaktmöglichkeiten über Twitter @GermGunners oder @Lispolis. germgunners@googlemail.com natürlich auch, Facebook /germgunner und ja, über die Posts im Blogbeitrag oder auch über die Hangouts-Gruppe immer alles möglich. Und dann würde ich sagen, ziehen wir für heute Abend einen Strich drunter und genießen weiter den Premier League-Spieltag und hoffen auf einen guten Auftritt von uns am Montag mit zumindest etwas Zählbaren am Ende.
Genau, Serviceinformationen dann zum Schluss. Montag 21 Uhr bei Liverpool Sky, Donnerstag 20:45 bei Liverpool Ligapokal bei The Zone. Ja. Ich gehe immer davon aus, ich habe vorhin nur geguckt, da stand es noch nicht im TV-Guide drin, aber man kann davon ausgehen, dass das gezeigt wird.
Ja, aber ich denke, ihr habt das auf dem Schirm, was wo gezeigt wird, da gehen wir fest von aus, aber natürlich auch das als kurze Nebeninfo nochmal hier zum Schluss.
Ja, alles klar, dann angenehmes Wochenende noch und einen guten Wochenstart, schauen wir mal, wie es weitergeht, wir werden drüber sprechen hier, bis dann.
Jo, mach's gut, ciao.